Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer, herzlich willkommen. Wenn wir Kaffee trinken oder Kakao, wenn wir unsere Handys benutzen oder wenn wir uns eine Creme ins Gesicht schmieren, dann kann es sein, dass Kinder für die Herstellung dieser Produkte arbeiten mussten. 160 Millionen Kinder müssen weltweit so viel arbeiten, dass es ihnen schadet. Warum eine Kinderrechtsorganisation sogar für Deutschland Alarm schlägt, das ist heute am Tag gegen Kinderarbeit der Vereinten Nationen ein Thema dieser Sendung. Und außerdem bis 14 Uhr, die EU will Zölle gegen Elektroautos made in China verhängen und warum laut einer Studie deutsche Arbeitnehmer noch unzufriedener geworden sind. Washington DC, USA, vor etwa einem Monat. Die US-Regierung verkündete, die Zölle auf mehrere chinesische Produkte und Erzeugnisse zu erhöhen, teilweise kräftig. So steigt der Zoll auf chinesische Elektroautos auf 100%. De facto versperren die USA E-Autos made in China damit den Zugang und Zutritt auf den US-amerikanischen Markt. Seitdem ist häufiger von einem Handelskrieg die Rede. Es geht um den Vorwurf, dass China staatlich subventioniert den Weltmarkt mit eigenen Produkten flutet. Und es geht um die Furcht vor chinesischen Gegenreaktionen. Die EU-Kommission hat das Thema mindestens seit Monaten auf dem Schirm. Sie hat eine Untersuchung eingeleitet, wie fair oder unfair Chinas Autobauer agieren. Und unser Korrespondent Peter Kapern beobachtet das für uns in Brüssel. Peter, seit etwa 2 Stunden ist es offiziell, die EU erhöht die Zölle auf chinesische Autos oder man kann es auch so sagen, sie verhängt Strafzölle. Was genau ist geplant?
Ja, alle Importe von Elektroautos aus China werden also mit zusätzlichen Zöllen belegt, allerdings in unterschiedlicher Höhe. Die Kommission hat sich im Zuge der Untersuchung, die vor 9 Monaten begonnen hat, im November vergangenen Jahres, 3 große Konzerne detailliert unter die Lupe genommen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Produkte, die Autos dieser Hersteller mit folgenden Zöllen belegt werden müssen. Nämlich bei BYD um 17,4% werden die ja bereits bestehenden Zölle von 10% erhöht, also ein Strafzoll von 17,4%. Bei Geely ist es sogar 20%. Zu dieser Marke Geely, da gehören beispielsweise Autos von Elektroautos von Volvo, von Polestar, von Lenk & Co., von Lotus. Und bei SAIC werden es sogar 38,1% sein an Strafzöllen, die auf die Standardzölle von 10% obendrauf geschlagen werden. SAIC stellt Autos beispielsweise der Marke MG her.
Wie begründet die Kommission das im Grundsatz?
Die Kommission begründet dies damit, dass die gesamte Wertschöpfungskette der Batterieherstellung und der E-Autoherstellung in China durch Subventionen verzerrt wird, wettbewerbsmäßig verzerrt wird, dass dort Sondergewinne ermöglicht werden für die chinesischen Konzerne. Und deswegen werden nicht nur die Produkte dieser 3 Konzerne mit Strafzöllen belegt, sondern auch alle anderen E-Autos, die aus China nach Europa importiert werden. Und da unterscheidet die Europäische Kommission wiederum 2 Klassen. Das eine sind die Hersteller, die jetzt im Zuge der Untersuchung mit der EU-Kommission kooperiert haben, die also Datenangaben gemacht haben, die werden mit einem Strafzoll von 21% belegt und alle anderen mit einem Strafzoll von 38%. Das heißt, betroffen sind auch die Fahrzeuge deutscher Hersteller beispielsweise, die in China Elektroautos herstellen. Das trifft beispielsweise auf die Marken Smart zu, das trifft auf Fahrzeuge des Herstellers BMW Mini zu. Auch die werden also mit diesen Strafzöllen belegt, weil, wie gesagt, die Kommission zu dem Ergebnis kommt, alle Bestandteile der Wertschöpfungskette in China werden durch Subventionen verzerrt.
Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, aber Peter, vielleicht kurz der Blick auf dieses Wort Handelskrieg. Es gibt ja schon die Androhung aus China, dass man reagieren werde. Wie will man denn in Brüssel verhindern, dass jetzt ein richtiger Handelskrieg ausbricht?
Naja, insbesondere dadurch, dass man sich beruft auf die Regeln der Welthandelsorganisation. Die EU argumentiert, dass sie diesen Regeln exakt folgt bei der Verhängung dieser Strafzölle. China bestreitet das, aber die Regeln dieser WTO sehen eben auch vor, dass nun beide Seiten in einen Dialog eintreten und überlegen, wie man denn das Problem der Strafzölle und der Subventionen aus dem Wege räumen kann. Es gibt ja beispielsweise die Möglichkeit für China, Exportzölle zu erheben. Dann müsste die EU keine eigenen Strafzölle mehr erheben. Ob China dazu bereit ist, wird man abwarten. Allerdings muss man auch sehen, es gibt ja auch noch Handelsstreitigkeiten in anderen Bereichen, beispielsweise bei Stahlprodukten, bei der Medizintechnik, bei Windkraftanlagen und so weiter und so fort. Das heißt also, das Problem der des verschärften Handelskonflikts ist nicht nur auf die Autoseite begrenzt.
Und wir hören raus, dass wir noch häufig mit Peter Kapern über dieses Thema sprechen werden, unserem Korrespondenten in Brüssel. Ja, auf Brüssel wird geschaut, ganz aufmerksam, in Sachen Zölle, in Sachen auch der möglichen Reaktionen Chinas. Und natürlich ist das auch ein Riesenthema in Frankfurt am Main an der Börse. Dort ist Stefan Wolf heute unser Börsenreporter. Stefan, deutsche Autobauer, die hatten sich bis zuletzt gegen EU-Zölle auf chinesische Autos ausgesprochen. Gegen höhere Zölle, es gibt sie und gab sie ja schon. Denn diese deutschen Autobauer, die sind vom Markt in China sehr abhängig. Wie ist jetzt die Lage bei den Aktien dieser Autobauer?
Nun, deutsche Hersteller machen bis zu einem Viertel ihrer gesamten Umsätze im Reich der Mitte. Und damit hat sich China zu einem der wichtigsten Automärkte dieser Welt gemausert. Autoaktien haben dementsprechend auch den Rückwärtsgang eingelegt. Papiere von BMW, VW, Mercedes oder Porsche verlieren hier bis zu 2%. Man muss aber dazu sagen, für die Autohersteller kommt es heute nicht nur an der Börse ganz dicke. In Großbritannien drohen mehrere Dieselklagen. Dazu hat der Autozulieferer Stabilus seinen rabenschwarzen Ausblick abgeliefert, der eben auf zukünftige Absatzprognosen schließen lässt. Und nichtsdestotrotz gab es eine Studie, deren zufolge deutsche Hersteller dem Gesamtmarkt hinterherhinken. Die Gewinne seien im ersten Quartal um 25% zurückgegangen. Das alles schlägt sich in den Kursen nieder, aber eben auch die nun verhängten Zölle, die ich jetzt mit Ulrich Kater besprechen möchte. Er ist Chefvolkswirt bei der Deka Bank. Herr Dr. Kater, Sie, diese Zölle, ist das jetzt der Anfang einer Eskalation? Halten Sie das für den richtigen Schritt oder den falschen?
Das muss nicht der Anfang einer Eskalation sein. Dieser Handelskrieg ist zu verhindern. Und in dem Sinne ist ja auch der Ansatz der Europäischen Union zu verstehen. Diese Zölle werden ja nicht automatisch eingeführt, sondern es gibt auch eine Verhandlungsfrist, in der die chinesische Seite ja durchaus Richtungen angeben kann, indem man am Verhandlungstisch auch wieder kooperiert. Allerdings ist da eben bisher kaum eine Bereitschaft vorhanden gewesen. Und dann ist es schon sinnvoll, dass Europa seine Verhandlungsmacht, und die ist enorm, als einer der größten Märkte der Welt, auch einsetzt, um seine Interessen zu schützen.
Auf der einen Seite wehren sich die deutschen Autohersteller gegen solche Zölle. Auf der anderen Seite sagen einer Umfrage zufolge 80% aller Industrieunternehmen in Deutschland, solche Zölle sind gut, denn die Konkurrenz mit China kostet unter Umständen Arbeitsplätze und gefährdet den Standort Deutschland. Wie sehen Sie das?
Ich denke, man muss unterscheiden zwischen den ganz kurzfristigen und der längerfristigen Betrachtung. Ganz kurzfristig sind natürlich die Effekte jetzt negativ für die deutschen Automobilhersteller. Aber wenn man sich das Ganze mal längerfristig betrachtet, und das ist ja der Hintergrund solcher Zollüberlegungen, dann können solche Subventionen, solche nicht marktlichen Elemente in der Weltwirtschaft zu enormen Verzerrungen führen, die in einigen Jahren dann die Industriestruktur weltweit vollkommen neu gestalten. Und da geht es dann Richtung Arbeitsplatzüberlegungen bis hin zu nationalen Sicherheitsüberlegungen. Das sind Dinge, die von der chinesischen Seite ja auch fast schon offen auch so ausgeflaggt werden. Und vor diesem Hintergrund ist es nicht die richtige Situation, nicht die richtige Reaktion, gar nichts zu tun. Ökonomen würden ja unter Umständen sogar sagen, Subventionen Subventionen scheren uns nicht. Im Gegenteil, sie beschaffen uns günstigere Konsumprodukte, wenn China bereit ist, unter Kosten zu verkaufen. Aber das ist eben eine sehr kurzfristige Betrachtungsweise. Hier geht es um längerfristigen, fairen Handel. Und das wird eine Verhandlungsthematik werden. Auch die chinesische Seite wird sehen, dass sie mit dieser bisherigen Strategie so nicht durchkommt.
Und mit den Autos oder den Zöllen auf Autos ist ja das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Man ist im Gespräch mit Zöllen auf Windkraftanlagen, Solaranlagen, auf verzinkten Stahl, auf jede Menge andere Waren und Güter. Wohin geht da die Reise?
Das ist vollkommen richtig und bezeichnet eben die Dimension der Diskussion und ist auch der Grund, warum ich schon annehme, dass auch die chinesische Seite die Partei in ihrer Wirtschaftspolitik umdenken wird, weil sie eben auch erkennen wird, dass das, was jetzt in der Automobilbranche stattfindet, nur ein Beispiel ist für die gesamte Industrie und dass die Strategie, die Weltmärkte sozusagen nach China zu holen, vom Rest der Welt so nicht mitgemacht wird.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die EU verhängt Zölle gegen chinesische E-Autos. In den USA ist man weit rigider. Da liegt der Zollsatz jetzt bei 100%. Warum ist das so?
Nun, die Bedeutung chinesischer Autos in Amerika ist viel geringer als in Europa. Das ist der praktische Punkt. Aber ich glaube, dahinter steckt auch ein ganz anderes Bewusstsein für die neue Konfliktlage, nicht nur im handelspolitischen Bereich, sondern auch im geopolitischen Bereich. Das unterscheidet Amerika und Europa.
Sagt Ulrich Carter, Chefvolkswirt der DKB. Vielen Dank.
Und wir schauen jetzt gemeinsam auf den deutschen Aktienindex.
Der DAX legt 126 Punkte oder 0,7% zu, steht bei 18.496 Punkten. Das ist die Rede von einem Supermittwoch. Die ganzen Ereignisse werden aber erst am Nachmittag und am Abend stattfinden, wenn die aktuelle Inflationsrate der USA bekannt gegeben wird und die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung trifft.
In den vergangenen Tagen relativ viel Bewegung beim Eurokurs. Da geht es unter anderem um Sorgen mit Blick auf Frankreich und die Europawahlergebnisse. Wie schaut das gerade aus?
Ja, es geht auch um die Zinsnachteile gegenüber dem Dollarraum, wenn denn die Zinsen in Europa weiter sinken und in den USA unverändert bleiben. Der Euro aktuell bei einem Dollar 0,67, etwas teurer als gestern.
Was fällt Ihnen heute noch auf?
Nun, es gibt mehr oder weniger viele Zufallsbewegungen an den Aktienmärkten. SAP fallen auf. Die Papiere liegen leicht zu, weil Konkurrent Oracle seinen Ausblick angehoben hat und von sehr guten Geschäften berichten konnte.
Und wir schauen zum Schluss auf den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Die Umlaufrendite hat sechs Basispunkte verloren, liegt bei 2,65%. Gold ist etwas teurer, kostet $11,30 mehr als gestern, $2,313,62.
Stefan Wolf war das, unser Reporter an der Börse in Frankfurt am Main. Dass die Zufriedenheit im Job und der Blick auf das eigene Leben zusammenhängen, das liegt auf der Hand. Davon können alle ein Lied singen, die Frust aus dem Job schon mal mit ins Wochenende genommen haben oder aber beschwingt durchs Leben gehen, weil es beruflich gerade gut läuft. Das Marktforschungsunternehmen Gallup, das hat die Zusammenhänge erneut genauer untersucht und für eine neue Studie wurden mehr als 128.000 Menschen in 145 Ländern befragt. In Deutschland ist die Zufriedenheit von Arbeitnehmern demnach dramatisch eingebrochen. Klaus-Rainer Jackisch berichtet.
Eine neue Umfrage über die Zufriedenheit der Beschäftigten in Europa ist eine schallende Ohrfeige, insbesondere für deutsche Unternehmen. Nach der vom amerikanischen Institut Gallup durchgeführten Befragung ist eine große Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zunehmend unzufrieden mit ihrem Leben. Nur 45%, also weniger als die Hälfte der Befragten, fühlen sich demnach zufrieden und schauen zuversichtlich in die Zukunft. Im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sank der Wert um 8 Prozentpunkte. Im europäischen Vergleich landet Deutschland damit auf dem 20. Platz. Angeführt wird das Ranking in Europa von Finnland mit 83%, Dänemark mit 77% und Island mit 76%. Auch fühlen sich die Deutschen besonders stark unter Druck gesetzt. Der Stresslevel hat sich im Vergleich zum Vorjahr zwar um 1 Prozentpunkt verbessert, bewegt sich im europäischen Vergleich mit 41% trotzdem weiterhin im vorderen Drittel. Damit fühlen sich deutsche Beschäftigte auch deutlich gestresster als ihre Nachbarn aus Österreich und der Schweiz, wo der Wert nur um 1/3 der Befragten schwankt. Verheerend sind auch die Daten zur emotionalen Mitarbeiterbindung. Hier schneidet Europa als Ganzes und Deutschland im Besonderen im Vergleich zu anderen Regionen der Welt extrem schlecht ab. Während der globale Durchschnitt am Grad hoher emotionaler Bindung zum Unternehmen bei 23% liegt, erreicht er in Europa nur 13 und in Deutschland gerade mal 15%. Überall auf der Welt wollen Arbeitnehmende als Menschen und nicht nur als Ressource gesehen werden, heißt es in der Studie. Einschlägige Untersuchungen belegen immer wieder, dass unzufriedene Mitarbeiter auch die Produktivität von Unternehmen deutlich senken. Experten sehen auch in diesem Faktor einen Grund für die deutliche Wirtschaftsschwäche Europas und Deutschlands im Vergleich zu anderen Regionen der Welt.
Klaus Rainer Jackisch berichtete. Kinder sollen spielen, lernen und schlafen können. Sie sollen nicht arbeiten. Laut der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen darf Arbeit Kindern nicht schaden oder sie ausbeuten. In Deutschland gelten extrem enge rechtliche Grenzen für Gelegenheitsjobs von Kindern und Jugendlichen. 160 Millionen Kinder sind weltweit von Kinderarbeit betroffen. An sie erinnern heute die Vereinten Nationen am Tag gegen Kinderarbeit. Barbara Küppers beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Thema und forscht und arbeitet beim Kinderhilfswerk Terre des Hommes. Guten Tag, Frau Küppers.
Guten Tag.
Wo und wann in unserem Alltag laufen wir Gefahr, Produkte zu nutzen und zu konsumieren, die mit Kinderarbeit erzeugt wurden?
In sehr vielen Produkten, die wir täglich nutzen, steckt Kinderarbeit und wir haben als Verbraucherin überhaupt keine Chance, das zu erkennen. Man kann schon beim Frühstück anfangen oder beim Aufstehen morgens. Das Mineral Milka zum Beispiel ist in Duschgel, in Zahnpasta, im Rasierapparat, im Föhn. Es steckt im Toaster, es ist im Laptop und es ist auch in allen Autos. Das wird zur Isolation gebraucht. Viele Leute kennen Bilder von Kindern, die in Textilfabriken arbeiten oder Rohstoffe schürfen. Also in unseren Klamotten kann Kinderarbeit stecken und in vielen anderen Produkten wie Kakao, Schokolade, Orangensaft ebenfalls.
Gibt es irgendeine Chance, wie ich als Verbraucher sicherstellen kann, dass ich Dinge kaufe, die nicht mit Kinderarbeit hergestellt wurden?
Ja, Sie können zu fair gehandelten Produkten greifen oder Produkten, die ein spezielles Siegel haben. Es gibt zum Beispiel den grünen Knopf für Textilien von der Bundesregierung eingeführt oder das Siegel, die Naturstoffe kennzeichnen und eben auch soziale Dinge abfragen. Solche Sachen sind möglich. Sie müssen sich als Verbraucherin dann aber wirklich drum kümmern und zum Teil auch durch einen Siegeldschungel sich kämpfen.
Wir schauen mal kurz auf das Stichwort Lieferkettengesetze. Es gibt ein deutsches, es wird kommen, eine Regelung auf EU-Ebene beziehungsweise die Umsetzung, die nationale. Beide Gesetze, Regelungen sollen Kinderarbeit verhindern. Jetzt sagen Teile der Wirtschaft, beide Regelungen gleichzeitig, das führe zu Bürokratie, das sei ein Wettbewerbsnachteil für die deutsche Wirtschaft. Und auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der schien zuletzt offen dafür zu sein, das deutsche Lieferkettengesetz vorerst auszusetzen. Was wären aus Ihrer Sicht die möglichen Folgen mit Blick auf Kinderarbeit?
Wir sind ehrlich gesagt wirklich entsetzt über Versuche, das wieder abzuschaffen, das deutsche Lieferkettengesetz und das europäische Lieferkettengesetz, kaum dass es beschlossen ist, wieder noch weiter abzuschwächen. Wissen Sie, ich habe in meinem Berufsleben sehr viele Kinderarbeiter kennengelernt. Das sind 10-Jährige mit Ekzemen an den Händen und im Gesicht von den Pestiziden, denen sie tagtäglich ausgesetzt sind, weil sie Baumwolle pflücken. Das sind Kinder, die sind klapperdürr und todmüde, weil sie den ganzen Tag irgendwelche Rohstoffe schürfen. Wenn mir dann Wirtschaftsverbände sagen, nee, das wollen wir jetzt aber nicht wissen, das ist uns zu viel Aufwand. Also ganz ehrlich gesagt, soziale Marktwirtschaft stelle ich mir anders vor. Und wenn jetzt das wieder verschoben wird oder noch weiter aufgeweicht wird, dann werden die Unternehmen, die sich bisher nicht um solche Dinge kümmern, das auch weiterhin nicht tun und es wird noch viel länger dauern, bis wirklich etwas passiert. Das ist Zeit, die Kinder einfach nicht haben.
Beim Wort Kinderarbeit denke Ich und wahrscheinlich viele andere auch, denken wir an schuftende Kinder in fernen Ländern, auf Plantagen oder in Minen. Gibt es Kinderarbeit eigentlich auch in Deutschland?
Ja, wir haben dieses Jahr zu diesem Tag heute eine Studie herausgegeben, die heißt Kinderarbeit in Deutschland. Und tatsächlich haben wir Kinderarbeit gefunden. Wir waren selbst überrascht, in welchem Ausmaß. Wir haben nur wenige Kinder befragt, stichprobenartig 37 Kinder. Und wir haben dabei 14 Tätigkeiten gefunden, die ganz eindeutig gegen das deutsche Jugendarbeitsschutzgesetz verstoßen. Zum Beispiel ein 14-Jähriger, der jeden Freitag nachts eine Nachtschicht schiebt als Türsteher. Das ist gefährliche Arbeit, das ist Nachtarbeit, das ist für Kinder verboten und für Jugendliche. Oder eine 15-Jährige, die jeden Abend bis 10 Uhr in der Brauereigaststätte ihrer Eltern kellnert. Auch das ist viel zu lange Arbeitszeit, Nachtarbeit, Alkoholausschank, verboten. Und in 14 Tätigkeiten bei 37 Kindern, das ist eine hohe Anzahl. Und wir haben auch dann herausgefunden, keine dieser Tätigkeiten war irgendjemandem bekannt. Keinem Jugendamt, keinem Gewerbeaufsichtsamt, keiner Schule, keinem Lehrer. Das heißt, für uns, die Behörden, die zuständigen Schulen, Lehrer, haben dieses Phänomen einfach nicht auf dem Schirm. Und das ist unsere Forderung, dass das Thema Kinderarbeit in Deutschland auf die Tagesordnung kommt und da mehr Forschung zu passiert, um überhaupt erstmal zu klären, wie groß ist das Problem bei uns denn?
Wir haben leider nur noch wenig Zeit, aber eine Sache ist mir aufgefallen in Ihrer Studie, darüber würde ich kurz gerne sprechen. Kinderarbeit und der Zusammenhang zu Influencern, Instagram und YouTube.
Ja, es gibt Familieninfluencer, die scheinbar ihren Familienalltag filmen und dabei spielen die Kinder eine ganz wesentliche Rolle. Und mit diesen Kindern, mit dem Zeigen der Kinder wird Geld gemacht. Da wird Werbung geschaltet für Kinderprodukte, für alles Mögliche. Und das erfüllt in vielen Teilen den Fakt der ausbeuterischen Kinderarbeit, muss man tatsächlich sagen. Denn die Privatsphäre der Kinder wird permanent verletzt. Die haben zum Teil hohe Arbeitszeiten und ihre persönliche Sicherheit ist gefährdet.
Barbara Küppers war das von der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes. Vielen Dank.
Gerne.
Die Deutsche Bahn verschiebt die Eröffnung des Projekts Stuttgart 21 um ein weiteres Jahr auf Dezember 2026. Darum geht es jetzt in der Wirtschaftspresseschau.
Das ist ebenso ärgerlich, wie es absehbar gewesen ist, notiert die Stuttgarter Zeitung. Einmal mehr hat der Konzern lange gebraucht, das Unübersehbare einzuräumen. Aber er versucht, aus der verfahrenen Situation das Beste zu machen. Die aberwitzige Idee eines planmäßigen Parallelbetriebs von Kopfbahnhof oben und Durchgangsbahnhof unten wird zu den Akten gelegt. Die Verschiebung hat den Vorteil, dass etwa verspätete Projektteile wie der Flughafenbahnhof fertig sind und es keine Inbetriebnahme auf Ratten wird. Damit das alles so funktioniert, muss die Bahn den revidierten Zeitplan einhalten. Eine gehörige Portion Misstrauen ist angebracht. Zu oft erweisen sich die Prognosen der Bahnhofsbauer als allzu optimistisch. Die Schwäbische Zeitung vermerkt, warum die Bahn offiziell so lange am Starttermin im Dezember 2025 festgehalten hat, ist nicht erklärbar. Für die Bahn ist es ein neuer Tiefschlag. Das Hauptaugenmerk muss darauf liegen, den Bahnkunden ein verlässliches Angebot zu machen. In der Vergangenheit war das nicht immer so. Bauarbeiten und Streckensperrungen wurden kurzfristig angekündigt. Trotz aller schlechten Nachrichten kann es nur ein Motto geben: Augen zu und durch, damit das Projekt endlich ein Ende findet. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert, das Projekt S21 wird auf Kosten derer umgesetzt, für die es eigentlich sein sollte, die Kunden der Deutschen Bahn. Denn das Geld, das in den Bau gesteckt wird, fehlt an anderen Stellen. Einige Beispiele: der Ausbau des Streckennetzes, funktionierende Klimaanlagen in Regionalbahnen, Investitionen in das Personal. Stattdessen muss die Bahn die Mehrkosten von mindestens 6,5 Milliarden Euro komplett selbst tragen. Mit insgesamt 11 Milliarden Euro sind die Kosten für den Tiefbahnhof mittlerweile deutlich höher als der Bau des Berliner Pannenflughafens BER. Kein Wunder also, dass Stuttgart 21 mit jedem neuen Verzug nur noch belächelt wird. Der Tech-Konzern Apple will stärker auf künstliche Intelligenz setzen und nutzt dafür künftig den Textroboter ChatGPT von OpenAI. Apple führt die Konkurrenz vor, meint das Handelsblatt. Microsoft, SAP oder Google haben ihren Kunden in den vergangenen Jahren nicht weniger als eine Revolution versprochen. Einstweilen änderte sich im Alltag kaum etwas. Ausgerechnet Apple, das lange so wirkte, als hätte es die Revolution verschlafen, könnte das KI-Versprechen nun wirklich einlösen. Vielen Nutzern dürfte so erstmals bewusst werden, was moderne KI leisten kann. Keine schlechte Voraussetzung, dass es mit der Revolution bald richtig losgeht.
Das war die Sendung Wirtschaft am Mittag hier im Deutschlandfunk. Ganz ohne KI. Gleich übernehmen die Kolleginnen und Kollegen von Deutschland heute. Und vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben, sagt Benjamin Hammer.